Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Willkommen beim Podcast für krasse Lebensgeschichten. Diesmal spreche ich mit einer absoluten Ikone. Einer Frau, die wahrscheinlich jeder kennt, aber deren Leben so wild, widersprüchlich und verrückt ist, dass man kaum weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Nina Hagen, die Godmother of Punk. Ich glaube, kaum eine andere Sängerin hat so viel erlebt. Zwischen Ost und West, Bühne und Bibel, Abstürzen und Neuanfang. Ich war vorab, ehrlicherweise, ein bisschen nervös. Nina Hagen kann ja durchaus unberechenbar sein in ihren Interviews, aber sie hat sich wirklich extrem viel Zeit genommen, war super sympathisch, selbstreflektierend und wir konnten echt über 1,5 Stunden miteinander sprechen. Warum diese Folge trotzdem nicht ganz so lang geworden ist, sage ich euch später. Jetzt geht's erstmal los mit Nina Hagen.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Dann fangen wir mal ganz vorne an, oder?
Wie du meinst.
Was ist deine Lieblingserinnerung an deine Kindheit in Prenzlauer Berg?
Ja, wir haben erst in der Stargarder Straße gewohnt, gegenüber von der Gethsemane-Kirche, die man immer so schön bimmeln hat hören. Wir gingen jeden Tag spazieren, entweder mit Tante Trutchen und mir im Kinderwagen oder mit meinem Papi und mit mir. Oder mit meiner süßen Mami. Und da gibt's auch ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto von mir. Im Hintergrund sieht man Menschen mit amputierten Gliedmaßen. Man sieht, es ist noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Bin ja 10 Jahre nach Kriegsende auf die Welt gekommen. Aber da gab's natürlich viele Menschen mit amputierten Gliedmaßen. Das zieht sich meine ganze Kindheit durch. Die gab's überall.
Ich wollte sowieso fragen, dein Vater war ja im Widerstand gegen die Nazis und saß sogar im Gefängnis. Hat er dir davon erzählt?
War das irgendwie Martina? Klar, natürlich. Ich war auch in meiner Kindheit mit meinem Vater zusammen Hand in Hand, begleitet von einem Kamerateam der DDR-Nachrichtensendung Blickpunkt von der aktuellen Kamera in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen, wo mein Großvater Hermann Hagen ums Leben gekommen ist. Und da habe ich sogar ins Gästebuch geschrieben. Da war ich schon ein Schulkind. Und
ums Leben gekommen, weil er jüdisch war, ne?
Genau, auch, weil mein Großvater ein Jude war, ja.
Und du wolltest dann ja Schauspielerin werden und das wurde erstmal ohne Begründung abgelehnt.
Eigentlich wollte ich das nicht. Nee? Ich wollte das eigentlich nicht. Ja, ich bin beim Vorsprechen gewesen an der Schauspielschule, aber nur deswegen, weil man musste in der DDR einen Beruf haben. Und eigentlich wollte ich immer schon Sängerin werden. Ich war auch als Amateur schon Sängerin bei meiner ersten Rockband, die nannten sich Incognito. Bei denen bin ich im Alter von 16 Jahren gecastet worden. Aber auch durch meine Freundinnen, den Profisängerinnen Angelika Mann, auch als die Lütte bekannt, und Uschi Brüning, die mich in den Reinhard Lacomi Chor geholt haben, obwohl ich noch erst 16 Jahre alt war. Also ich war schon, bevor ich auf meiner Profi-Berufssängerschule Zentrales Studio für Unterhaltungskunst war, war ich schon als Amateursängerin in verschiedenen Profi-Konstellationen unterwegs. Aber die Prüfung da an der Schauspielschule, die habe ich nur gemacht, weil meine Mutter das von mir erwartet hatte. Ich hatte keinen Bock auf den Schauspielberuf, obwohl ich vorher mit dem Alter von 15 Jahren schon mit ihr zusammen auf der Theaterbühne stand und im Theaterchor mitsingen durfte und im Theaterballett mittanzen durfte. Und zwar in dem Musical Kang Kang.
Da warst du also eigentlich ganz happy, dass das mit der Schauspielerei nichts geworden ist dann.
Ja, genau. Bei der Schauspielschule bin ich ja durchgefallen. Ja. Und eigentlich sagt man, so schlecht kann ich ja nicht gewesen sein. Also die Stasi wollte das nicht. Da gab es eine Anordnung. Aber bei der Sängerschule hatte die Stasi, konnten die sich nicht durchsetzen, weil ich hatte unglaublich viele Fürsprecher.
Aber so mit der Stasi, ab wann war dir das so bewusst damals, so dass deine Familie, also vor allem noch der Freund an deiner Mutter, politisch unerwünscht war? Oder wann wurdest du selber politisch?
Ich war 11 Jahre alt, also 10 Jahre alt, wo der Wolf Biermann mit meiner Mutter zusammenkam. Und 2 Jahre später, dann war ich ungefähr 12 Jahre alt, wo ich dann in meiner Klasse mit irgendwelchen Sprüchen aufgefallen bin. Und dann hat die Schulleitung ein Dekret rausgebracht unter dem Motto, die Schüler in meiner Klasse, die Schüler in meiner Schule durften nicht mehr mit mir sprechen oder nicht mehr mit mir befreundet sein. Und da, da war dann ein Sprechverbot mit mir. Gegen, so als sippenhaftmäßig so.
Ja, krass.
Weil Wolf Biermann mit meiner Mutter zusammen war. Aber auch, weil ich damals dann schon anfing, irgendwelche provokanten Sachen mal rauszuhauen. Oder
was war das so das Provokanteste, was du rausgehauen hast?
Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Okay.
Und dann die erste Platte. Wie stehst du zu deinem berühmten Lied heute? Und was war deine Reaktion, als Angela Merkel, du hast den Farbfilm vergessen, zum Abschied sich gewünscht hat?
Zum Zapfenstreich, sag's doch.
Ja.
Also nach Beendigung von meiner Berufssänger-Entertainment-Schule, die sich Zentrales Studio für Unterhaltungskunst genannt hat, da habe ich ein Jahr lang Bühnenmusik gelernt mit mehreren Gesangslehrerinnen, Ballettunterricht, Choreografie, was man auf der Bühne so anstellen kann, Interpretationsunterricht, Schauspielunterricht sogar, aber auch Marxismus, Leninismus, das gab es ja in jeder Fakultät. Whatever. Ja. Bei der Abschlussprüfung nach einem Jahr saß plötzlich der Bandleader von der Rockformation Automobil im Publikum. Der suchte nämlich für seine Rockband eine neue Sängerin und hat mich auserkoren und dann wurde ich die Sängerin von dieser wunderbaren Rockband Automobil in Leipzig und der hatte schon 5 Songs für mich geschrieben und der Textdichter der DDR, Kurt Demmler, hat dann in Gesprächen mit mir rausgefunden, wofür mich interessiere, was mir im Leben schon so passiert ist und wir haben uns angefreundet und ganz viel drüber Quatsch, und so sind diese 5 Songs entstanden, meine ersten 5 Songs, die ich mit Automobil aufgenommen habe. Und da war unter anderem auch der Farbfilm dabei. Außerdem gab es noch andere tolle Songs. Unter anderem, was denn über Sexualität vor der Ehe? Ein Song über Sexualität vor der Ehe. Und ein Song über eine Reise in die Natur. Komm, komm, also rockige, jatzige Songs, richtig Pop-Songs, das war wirklich toll, eine tolle Zeit. Ich habe dann immer meine Hippie-Klamotten angehabt. Ich hatte damals Plateaustiefel an, die habe ich mir aus dem Westen besorgt, weil ich war auch in Kessel Buntes mit dabei, unter anderem auch mit Bonnie M., mit denen ich mich ganz lieb angefreundet habe. Da hat mir mal die eine oder andere auch mal, you know, ein paar Wunschstiefelchen oder sowas mitgebracht.
Und wie war das dann, als du das dann beim Zapfenstreich gehört hast?
Ja, erst konnte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, das war Fake News, weil ich hatte doch mal die Angela Merkel getroffen in einer Fernseh-Talkshow.
In einer Talkshow, ja, hab ich gesehen.
Ja, Talk im Turm war das, glaube ich, wo es um die Sucht nach Opiaten ging. Hm? Und Angela Merkel war damals, glaube ich, Gesundheits- und Familienministerin oder sowas. Auf jeden Fall saß sie immer sehr unbeeindruckt dort, so als ob sie das alles überhaupt nicht beeindruckt.
Aber so siehst du doch einfach nur aus, oder? Genau.
Nein, wir wollen ja nicht übertreiben. Nein, jedenfalls habe ich mich darüber geärgert und dann fing ich an zu lamentieren, beziehungsweise meine Stimme wurde lauter und lauter und es sah so aus, als ob ich sie anschreie, aber ich habe eigentlich nur in die Luft geschrien vor lauter Frust, habe das Mikrofon abgerissen, habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause zu meinen Kindern. Ich habe keine Lust mehr auf diese ganze...
Aber das scheint sie ja beeindruckt zu haben, zumindest offenbar.
Ja, ich weiß auch nicht, warum man mich damals in diese Talkshows geholt hat.
Quoten,
ja,
ne?
Genau. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich gefühlt habe. Ich dachte, ja, okay, Farbfilm. Vielleicht wollte sie mir ein Zeichen geben, dass meine Aktion damals bei der Talkshow doch nicht so schlecht war. Weil vielleicht hat sie mich ja doch gehört. Wir sind ja ein Jahrgang, Angela Merkel und ich. Und vielleicht hat sie auf diese Art durch die Blume gesagt, hey, wir lassen uns die Daseinsfreude nicht rauben.
Mit 21 bist du ja in den Westen gegangen.
Nachdem ich aber schon die gesamte DDR betingelt habe. Ich war oben in Suhl, ich war in Bautzen, Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt. Ich war im Erzgebirge und Sächsischen Schweiz. Genau. Überall. In den kleinsten Dörfchen. Ich war mit verschiedensten Bands und Formationen auf Tournee. Und dann haben sie ja den Biermann rausgeschmissen. Und wir haben alle versucht, das rückgängig zu machen und sind dann mit unseren Petitionszetteln rumgelaufen. Aber dann einer nach dem anderen ist umgeknickt. und hatte Angst um sein Leben und seine Karriere, weil, ja, und er ist dann wieder zurückgetreten von der Unterschrift. Und ich war damals in Leipzig am Theater und habe gerade für Cabaret geprobt, für eine Theater-Musical-Version von Cabaret, wo ich die Hauptrolle spielen sollte. Und da ist dann Wolf ausgebürgert worden und ich bin dann zurück und habe meinen Ausreiseantrag gestellt, weil im Grunde genommen wollte ich ja schon seit langem aus der DDR raus. Und dann ist der Ausreiseantrag genehmigt worden. Verschiedene Freunde, auch der Chef vom DDR-Fernsehfunk, Heinz Adamek, haben mich noch versucht umzustimmen. Und der Heinz hat gesagt, ich krieg meine eigene TV-Show, wenn ich da bleibe. Und ich habe gesagt, du Heinz, ich muss hier raus, ich krieg keine Luft mehr. Mhm. Ich will die Welt sehen, ich will drüben Bands sehen, ich will meine Richtung, meine musikalische Richtung finden. Ich will nach Amerika, ich muss hier raus. Und dann haben meine geliebten Freunde von der Sternkombo Meißen mich zum Tränenpalast gebracht. Die sind extra aus ihrer sächsischen Heimat zu mir nach Ost-Berlin gekommen und haben noch eine Nacht in einem Hotel übernachtet, um mich am nächsten Morgen meine Koffer geholfen zu schleppen bis zum Tränenpalast. Und dann bin ich da raus und umarmt und aber ich musste da weg. Und rein in den Zug, die letzten Staatsbeamten der DDR, die haben ganz böse angeguckt. Ich hatte ja kein Dokument mehr. Ich habe ja dieses durchgestrichene Dokument gehabt. Da haben die ja gesehen, ich bin eine Ausgewiesene. Ich habe die Staatsbürgerschaft nicht mehr. Ja, und dann bin ich rein in den Zug und dann ab rüber nach Hamburg, wo mich Wolf Biermann und seine süße Mutter Emma Biermann abgeholt haben. Und dann war ich im Westen und dann hat mich der Wolf irgendwann mal mitgenommen zu seiner Plattenfirma CBS nach Frankfurt. Dann habe ich die da alle kennengelernt und dann haben die mich unter Vertrag genommen. Und es war so toll, weil die haben ja ein ganz tolles Beziehung und Verhältnis, Freundschaftsbeziehung mit mir aufgebaut und haben mir ganz viel Zeit gegeben und Unterstützung, auch finanziell, dass ich mich erstmal umschauen konnte. Und dann hat meine Freundin Juliana Grigorova, die in London Film studiert hat, die ich auch aus der DDR noch kannte, eine Bulgarin, mich rübergeholt 1977 nach London, um mir die Hauptrolle in ihrem Filmschulenabschlussfilm zu geben und habe dort meine allerbeste, verrückteste, großartigste Teenager-Freundin. Sie war damals erst 15 Jahre alt, ich war schon 21 bzw. 22, die Ariane Forster, genannt Ari Up, kennengelernt, die Sängerin von der Punkband The Slits wurde.
Aber hattest du in der DDR jemals schon irgendwie Kontakt zu Punkkultur?
Nein, das kam erst in London 1977.
Ja, ja, genau. Ja. Du hast dich ja selbst mal als Hippie, eher als Hippie bezeichnet.
Genau,
als Punk,
ich bin der übrig gebliebene Hippie. Ich war mehr so die Hippie-Frau, aber ich mochte genauso auch Glamrock. David Bowie natürlich, aber Roxy Music und Chris Spedding, den Gitarristen, der dann später auf meinem ersten Soloalbum in New York die Gitarre mitgespielt hat. Das war ja 1980, da war ich ja dann schon in New York und L.A. unterwegs.
Jo, genau. Aber erstmal gehe ich zurück nach West-Berlin mit der Nina Hagen-Band dann.
Genau, die CBS hat jetzt gewartet, dass ich delivere. Rüber nach Berlin, ich hatte da auch Freunde, West-Berlin, und fühlte mich dadurch auch ein bisschen näher an meiner geliebten Ostberliner Heimat, ne?
Ich wollte sowieso fragen, wie du Westberlin gefunden hast, wenn man so, ne, Prenzlauer Berg, Ostberlin groß geworden ist und dann kommt man so Kreuzberg, Westberlin, gerade in dieser wilden Zeit. Hattest du Lieblingsorte?
Ja, ich hatte ja dort auch Freunde, die dort schon gelebt haben. Ich war auch bei Romy Haag in ihrem kleinen Minitheater. Die hatte da in der Nähe vom Kudamm so eine schöne Kabarett, Chez Romy. Der Knaller, die ganzen Drag Queens. My God, war ich inspired. Bin nämlich auch eine Drag Queen auf der Bühne. Als Teil meiner Bühnenpersönlichkeit. Ansonsten habe ich ja meine Bühnenperson im Berliner Ensemble die ganzen Brecht-Stücke angeschaut in Ost-Berlin. Das war ja meine Schule. Naja, ja. Und dann habe ich halt Gleichgesinnte kennengelernt durch Romy Haag. Hab dann die einstürzenden Neubauten kennengelernt und auch Punkbands. Und hab dann aber auch die Jungs von der politischen Rockband Lokomotive Kreuzberg kennengelernt, hat wieder die Wellenlänge gestimmt und wir haben uns zusammengefunden und angefangen, Musik zu machen. Aber sind auch sehr schnell an unsere Grenzen gestoßen, weil beide Bandleader, Potsch und Manne, der hat ja dann so viel gekifft, der hat ja ständig sich eine Pfeife mit Haschisch gestopft. Und ich habe dann immer mit dran gezogen und das wurde so zu einer Gewohnheit. Und das hat die Band auch zerstört, muss ich schon sagen. Das haben die nie thematisiert. Der Bernhard Potschka spricht heute noch schlecht über mich, weil der behauptet, ich bin eine Diva. Das bin ich nicht. Ich bin ein hart arbeitender Mensch, wie viele andere Menschen auch. Und ich musste da weg. Das war einfach, ich war diejenige, die den Plattenvertrag in die Waagschale geworfen hat. Ich hatte den Plattenvertrag als Solosängerin. Aber dann wollten die mit mir teilen, also wie im Kommunismus alles gleichschalten. Und ich bin ja gerade weg aus dem kommunistischen Testgebiet. Und ich wurde aber nicht respektiert als Sängerin. Als Sängerin hat man nämlich mehr Gewicht auf den Stimmbändern, auf den körperlichen Einsatz, als ein Musiker, der nur mit seinen Händen arbeiten muss. Und bin immer heiser.
Und immer im Rampenlicht stehen, ne? Also,
ja,
in der Öffentlichkeit, ja.
Das auch, aber die Arbeit selbst ist so hart. Ich war ständig heiser, meine Stimmbänder waren ständig überstrapaziert. Gebt mir doch wenigstens ein bisschen mehr als jeder andere. Wollten sie nicht, die waren auch noch geizig. Also es war wirklich schlimm, deswegen hat das nicht lange gedauert mit uns.
Ja, ja.
Dann kam das schreckliche Kokain ins Spiel. Also es war alles anstrengend, aufregend und gefährlich ohne Ende. Durch dieses Kokain bin ich abgemagert, ich bin so 45 Kilogramm, habe mentale Probleme gehabt, habe in meinem Kopf plötzlich Stimmen gehört, habe mich mit einer Bibel hingelegt eine ganze Nacht und durchgebetet. Und am nächsten Morgen waren alle bösen Stimmen weg und sind nie wiedergekommen.
Das wollte ich dich sowieso fragen. Wann hast du zur Religion gefunden?
Nee. Ich habe zu keiner Religion gefunden. Ich habe zu Jesus gefunden. Auf meinem ersten LSD-Trip. Ich bin im Alter von 17 Jahren aus Polen zurückgekommen, weil ich wollte in den Westen abhauen und musste wieder zurück aus Polen. Wo dann Wolf Biermann mir gesagt hat, Mensch, Nienchen, ich muss dich zur Stasi bringen zum Verhör, weil die haben mir gesagt, wenn du dich meldest, soll ich dich dorthin bringen. Und dann bin ich dahin und bin verhört worden, kam aber unter die kleinkriminellen Amnestie von Erich Honecker, weil ich war ja eigentlich nur ein Hippie. Dann kamen meine Freunde aus Warschau bei mir an, weil nachdem ich von der Stasi zurückkam und dann war ich in Ost-Berlin und meine Mama mit ihrer Erlaubnis durfte ich meine erste eigene Wohnung haben, schon mit 16. Und da habe ich eine Ladenwohnung gefunden. Und der einzige Eingang war von der Straße. Und heute ist das war Kastanienallee 55, heute ist das ein Plattenladen. Das war der Knaller. Und da kamen dann Marek und Kamil und haben diesen LSD-Trip. Und den habe ich geschluckt. Und dann ist mir das großartigste Erlebnis, nämlich eine Taufe im Feuer mit dem Heiligen Geist passiert. Also das ist, wer sich dafür interessiert, sollte da wirklich mal nachlesen, wo mir Jesus begegnet ist auf meinem LSD-Trip, wo ich eine Nahtoderfahrung hatte, weil zu dieser Zeit war ich mehrfach herzgebrochener Teenager. Ich hatte seit dem 14. Lebensjahr bereits mehrere Abtreibungen hinter mir. Ich hatte schon eine Fehlgeburt außerdem hinter mir. Ich hatte mehrfach gebrochenes Herz und war eigentlich ein selbstmordgefährdeter Teenager. Und durch diesen LSD-Trip und durch das Eingreifen Gottes während dieser Nacht, während der Trip angedauert hat, bin ich von Gott gerettet worden. Durch dieses Erlebnis ist mir ganz klar und bewusst, ich glaube nicht nur daran, ich weiß es einfach.
Ja, ich hatte es anfangs schon erwähnt, wir haben eigentlich ziemlich genau anderthalb Stunden miteinander gesprochen und ich hatte noch so viel mehr Fragen auf meinem Zettel. Aber normalerweise treffe ich meine Gäste persönlich, diesmal lief das alles übers Telefon und mitten im Gespräch kam dann eine Essenslieferung bei Nina Hagen an. Aber sie meinte noch, ja, wir können noch weiter quatschen danach, ich habe den ganzen Tag Zeit. Hatte sie auch, nur hat sie dann irgendwann nebenbei angefangen zu essen. Wobei ich mir gedacht habe, wenn Nina Hagen essen will, dann soll sie essen. Die dollsten Schmatzer habe ich rausgeschnitten. Was allerdings auch noch passiert ist, ist, dass das Gespräch sich immer wieder in die gleiche Richtung bewegt hat. Gott, Glaube, Jesus. Also egal, welche Frage ich gestellt habe, am Ende gab es irgendwann fast immer die gleichen Antworten. Und dadurch konnten wir irgendwann nicht mehr tiefer in ihre Vergangenheit eintauchen. Und so ist das Gespräch dann doch kürzer ausgefallen als erhofft und ich konnte nicht alle meine Fragen stellen. Trotzdem, muss ich sagen, war es eine absolute Ehre, mit so einer Ausnahmekünstlerin zu quatschen.
Wurdest du so aus deiner Hippie, aus der Punk-Szene kritisiert jemals dafür, dass du zu Jesus da gefunden hast?
Nee.
Gab es dann Leute, die gesagt haben, ach Quatsch, Nina,
aber
hör auf.
Gegenteil, Jesus ist doch selber ein Punk. Mhm. Also Christus ist ja nicht für irgendwelche merkwürdigen Patriarchen, sondern Christus ist für alle gekommen, die hier unten unterdrückt werden und misshandelt und verraten, verkauft und verraten. Und dann gibt's ja auch einige in den Institutionen und Kirche, die sich den Namen von Jesus nur auf die Fahnen geschrieben haben.
Diesen Hippie-Spruch so, oder wenn ich so an John Lennon denke, Imagine No Religion, das kannst du trotzdem unterschreiben, ja, weil du das trennst.
Gibt auch einige Interviews, wo John drüber spricht und er hat nichts gegen Jesus, im Gegenteil. Okay. Er hat nur was gegen die Kriminellen, die sich in dieser Religion da gekidnappt haben.
Verstehe. Du hast zum Mauerfall hast du eine besonders schöne Erinnerung, oder?
Na, da warst du auf der Bühne. Da war ich auf Tournee, da war ich eine junge Mutter von meinem zweiten Kind, mein Sohn Otis. Und wir waren gerade auf Tournee und ich war in Frankfurt und die Show war zu Ende. Und wir gingen wieder in unseren Tourbus und da sagt das Julchen, unsere Freundin, hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Die Mauer ist crumbling down. Und wir so, nee, das glaube ich nicht. Weil wir haben ja jahrelang davon geträumt. Alle gemeinsam. Es war ja ein Gemeinschaftstraum. Und dann haben wir auch die Tournee gleich umgestellt und sind da wohin gefahren, wo es so ein Zelebrierungskonzert gab mit lauter internationalen und nationalen Künstlern. Ich glaube, da habe ich sogar das Ave Maria getrellert.
Und dann bist du ja in den 90ern zurück nach Berlin und viele kennen dich fürs Union-Lied. Bist du selber Union-Fan?
Ja, natürlich, weil mein Vater, mein geliebter Hans Hagen, die haben mich gefragt, ob ich die Stadionhymne im Studio einsinge. Und da habe ich natürlich nicht lange nachgedacht und sofort gesagt, aber hallo, natürlich, ja. Keine Frage. Mach ich sofort, weil mein Papa war der größte Eisern-Union-Fan, den es gab, den ich kannte.
Gibt es irgendwas, was du bereust in deinem Leben?
Naja, das ist zwischen mir und meinem Schöpfer. Das habe ich ihm alles schon gesagt und mich dafür entschuldigt. Ich bin im Reinen mit Gott.
Ja. Wie ist das, wenn du, nimmst du dir Kritik oft zu Herzen, so gerade im heutigen Internetzeitalter? Also, weil, wenn man.
Nein, tue ich nicht. Hm? Das ist eine Krankheit, wenn Menschen hassen. Und die kann man nur durch Liebe heilen. Liebe, Liebe, Liebe. Mit Gott, über Gott, mit den Engeln, über die Engel, whatever. Amen. Halleluja.
Also, es gibt ja deine neue Single. Everybody wanna go to heaven. Ich möchte in den Himmel, bloß hab keinen Bock auf den Tod.
Genau.
Aber du hast vorhin schon angedeutet, eigentlich kannst du es kaum abwarten.
Eigentlich freue ich mich schon richtig riesig auf die ewige Heimat.
Ich habe noch eine Frage. Letzte Frage. Was willst du noch erreichen?
Du, ich will gar nichts. Ich will einfach nur versuchen, mein Bestes mit meiner Arbeit und meiner Musik und den Filmen, an denen wir jetzt noch arbeiten, die Menschen dazu zu inspirieren, sich von nix und niemanden ihre Daseinsfreude klauen zu lassen.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Okay, gerne.
Was für ein Ritt. Und ja, vielleicht haben wir nicht jede Station ihres Lebens komplett durchdrungen, aber genau das passt ja auch irgendwie zu Nina Hagen. Nie ganz greifbar, nie ganz fertig erzählt und trotzdem super spannend. Ja, und in der nächsten Folge wird's sehr persönlich. Ich habe mit meinem eigenen Papa gesprochen, kurz bevor es tatsächlich zu spät ist, denn er ist in Palliativpflege und hat wirklich kaum noch Zeit, sein durchaus bewegtes Leben festzuhalten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Matti Geier. Vielen Dank fürs Zuhören.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.